Auch wenn Sie es nicht mehr hören können, die Corona-Krise hat das Reisen und das Thema Tourismus völlig verändert. Im Moment geht fast nichts und man hört allenthalben, dass insbesondere kleine Reiseveranstalter und Reisebüros täglich Geld verlieren und vor der Pleite stehen. Deutsches Reiseradio und Podcast 148 mit Rüdiger Ihlmann und einem ganz besonderen Gespräch. Es geht um die Frage, wie man trotzdem als Reiseanbieter überlebt, was man sich alles einfallen lassen kann, aber auch woran das System kränkelt, wenn es um die Reisevermittlung geht. Außerdem haben wir einen persönlichen Gruß unseres Gesprächspartners an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier verbunden mit nachdenkenswerten Aspekten zur Krise und dem Wunsch, er möge sich doch damit unbedingt mal auseinandersetzen. Um wen geht es? Das ist der erste Teil der Geschichte. Er handelt von zwei Studenten, die sich vor etlichen Jahren vornahmen, etwas auf die Beine zu stellen. Aus der Idee von Gregor Demmer und Johannes Nicknick wurde zunächst eine Consulting-Firma und erst später ein Reiseunternehmen, das sich von Beginn an spezialisierte. Mit Gregor habe ich gesundheitlich korrekt eine Konferenz per Skype durchgeführt. Gregor, das Zauberwort des Startups heißt Kreuzfahrten. Warum?
Ja, warum das Ganze? Das war tatsächlich mehr oder weniger ein Zufall. Als Johannes, mein Mitgründer und ich damals in der Uni saßen, war uns etwas langweilig und ja, wir wollten eigentlich irgendwas machen. Also einfach neben der Theorie der Uni etwas Praktisches machen. Da ist uns die damals relativ frische Mini-GmbH, die Unternehmergesellschaft, über den Weg gelaufen. Und dann haben wir halt gesagt, ach komm, lass uns doch eine kleine Firma gründen und für Bekannte, Freunde, Familie Webseiten bauen. Und also am Anfang war mit Kreuzfahrten noch gar nichts am Hut, Und dann aber ein paar Monate später kam dann die Mutter von Johannes auf ihn zu und sagte, du, ich wollte eine Kreuzfahrt buchen, unser Reisebüro hat sich ein bisschen blöd angestellt, guck doch mal im Internet, ob es die da nicht gibt. Haben wir geschaut und was wir entdeckt haben, waren ziemlich überschaubare Internetseiten, wo wir gesagt haben, hey, das können wir doch besser. Und so kamen wir dann eigentlich ans Thema, lass uns doch mal eine Website bauen, über die wir Kreuzfahrten verkaufen.
Wie hat sich das weiterentwickelt? Weil am Anfang war es ja, glaube ich, erstmal nur ein Portal, das hieß Rabattschiff. Und da kriegt man ja erstmal den Eindruck, da haben sich jetzt zwei hingesetzt, um möglichst preisgünstige Seereisen zu verticken.
Ja, also so ähnlich war der Ansatz. Man muss aber dazu sagen, wir sind als blutige Quereinsteiger da reingekommen. Also wir sind eigentlich BWL-Studenten gewesen und haben mit Touristik nichts am Hut gehabt, haben aber dann halt diese Internetseiten entdeckt und da stand überall immer drauf, jetzt buchen und 3% Bordguthaben sichern, 4% sichern. Also da war immer so ein bisschen dieser Kaufanreiz, diese Rückvergütung. Und ja, wir haben halt gesagt, ach komm, wie viel Provision kriegt man denn da? Haben uns so ein bisschen durchgefragt und so und haben gesagt, 7%, 8%, 9%. Davon kann man ja mal ein bisschen was abgeben. Dann bleibt für einen Studenten am Ende ja immer noch ausreichend übrig. Und deshalb war tatsächlich die Ursprungsidee, kann man so sagen, bei Rabattschiff, deshalb auch der Name, buchen Sie hier, dann bekommen Sie 3% Bordguthaben. Und ja, am Ende sollte im Idealfall für uns noch was übrig bleiben. Das war tatsächlich die Ursprungsidee.
Spezialisierung mit jeweils eigenen Portalen, das war dann so der nächste Schritt und das bedeutet letztendlich, dass Sie sich ja an der Stelle auch schon ein bisschen mit dem Kreuzfahrtgeschäft auseinandergesetzt haben. Da gab es dann jetzt, glaube ich, auch schon die Aufteilung nach Reedereien. Warum das Ganze?
Wir haben ja damals mit AIDA begonnen, war irgendwie naheliegend, weil es auf der einen Seite der Marktführer ist, aber auf der anderen Seite Johannes privat da schon viele Urlaube drauf verbracht hat und deshalb zumindest eine gewisse Affinität zu dem Thema da war. Ich persönlich hatte mit Kreuzfahrten noch gar nichts am Hut und deshalb so hat man den Einstieg gefunden. Und wir haben uns erstmal auf eine Reederei konzentriert, weil wir, wie gesagt, als Quereinsteiger überhaupt keine Ahnung hatten, wirklich auch nicht mal vom Grundvokabular. Und es war halt einfach schon viel, viel Arbeit, sich in die Materie AIDA einzuarbeiten. Und das war am Anfang, wie gesagt, so die erste Herausforderung. Und wir wären im Leben nicht drauf gekommen, uns jetzt direkt breit aufzustellen und alle möglichen Reedereien anzubieten, haben aber dann nach einer gewissen Zeit doch ein ganz gutes Gefühl dafür entwickelt, wie man so eine Reederei erfassen kann, wie man die verkaufen kann und vielleicht, wie man sogar noch zusätzliche Services dafür aufbauen kann. Ja, und dann haben wir überlegt, dann lass uns jetzt auch noch probieren, irgendwie mal eine zweite und eine dritte Reederei dazu zu nehmen, ob das da auch klappt. Und so kamen wir dann dazu, nicht nur quasi AIDA zu haben, sondern dann auch Mein Schiff und später dann auch MSC und Costa.
Nun gibt es ja zig Anbieter auch auf dem deutschen Markt. Warum sind die außen vor oder warum haben sie sich ganz bewusst für doch die Marktführer entschieden?
Ja, uns war immer schon klar, dass wir im deutschsprachigen Raum bleiben möchten, weil wir auch eine sehr hohe persönliche Beratung immer bereitstellen. Und die haben wir mit unseren Mitarbeitern eigentlich halt nur auf deutscher Sprache bereitstellen können. Und einfach weil die Themen für uns immer noch neu sind, wollten wir uns quasi die Sache selber nicht schwerer machen, als sie ist. Und im Endeffekt haben wir dann, was, wie soll man so sagen, so eine kleine Kettenreaktion. AIDA war halt vertriebstechnisch mit Costa verbandelt, sodass wir dann gesagt haben, Costa ist eine sinnvolle Erweiterung, weil es, sage ich mal, die gleichen Ansprechpartner sind. Und dann TUI Mein Schiff war die Frage nach, ja, es gibt viele Kunden, die halt AIDA ausprobieren, aber dann sagen, sowas Ähnliches wäre schön, nicht ganz AIDA, aber doch mal was anderes, wo wir gesagt haben, ja, da kommt dann TUI Mein Schiff in Frage. Und ja, MSC, muss man einfach so sagen, da kam MSC eher auf uns zu und hat gesagt, wollt ihr nicht auch mal versuchen, MSC zu verkaufen? Dann haben wir uns damit auseinandergesetzt und gesagt, ja doch, das hat auch bei uns im Team großen Anklang gefunden. Das sieht gut aus, das wollen wir halt quasi auch ins Portfolio aufnehmen. Und so haben sich quasi die Bausteine zusammengesetzt. Wir haben uns dann tatsächlich nach so 2, 3 Jahren bewusst für diese Portalstrategie, so nennen wir es immer, entschieden. Heißt für jede Reederei ein eigenes Portal, weil wir einfach da in die Tiefe gehen können. Also wir wollen nicht quasi 20 Reedereien oberflächlich ankratzen, sondern quasi bei jeder Reederei wirklich zum Experten werden und uns deshalb da ganz, ganz intensiv mit auseinandersetzen.
Aber nichtsdestotrotz, man braucht irgendwo auch eine Landingpage, wo alle erstmal landen, um sich dann weiterzuentscheiden.
Das ist vollkommen richtig. Das haben wir irgendwann auch gemerkt. Da haben wir halt mit den Portalen angefangen, haben aber gemerkt, irgendwie sind die Leute verwirrt. Also die Kunden wissen nicht so recht, bin ich jetzt bei Rabattschiff oder bei wem bin ich denn da? Und dann haben wir gesagt, okay, wir brauchen so eine Dachmarke, wir brauchen sowas Übergreifendes. Und dann daraus ist dann Euresa Reisen geworden. Früher hießen wir Euresa Consulting GmbH, jetzt firmieren wir vor allem unter Euresa Reisen und darunter fassen wir diese Portale zusammen, um halt, sag ich mal, auch einheitlich auftreten zu können. Aber halt unter diesem Dach sind halt die einzelnen Portale tatsächlich dann als Landingpages auch noch vorhanden für die Leute, die ganz gezielt quasi danach suchen. Und das war auch unser Ansatz. Wir haben keine große Kriegskasse gehabt, noch nie. Also wir konnten uns keine großen Google-Budgets leisten, haben aber deshalb auf die sogenannten Longtail-Keywords gesetzt. Also wenn die Leute nach ganz speziellen Informationen gesucht haben, wie zum Beispiel eine Kreuzfahrt mit Kleinkind aussehen kann, mit Medikamenten, die man mitnehmen muss und. Darauf haben wir uns spezialisiert, da die richtigen Informationen zu liefern und quasi über diese organische Suche bei Google die Leute quasi einzusammeln und bei uns auf die Seite zu holen. Das war so ein bisschen unsere Vermarktungsstrategie.
Das lief ja dann wohl auch 8 bis 9 Jahre ganz prima und vor ein paar Wochen war dann plötzlich Schluss mit Reisen, Schluss mit Kreuzfahrt. Wie sah denn die Arbeit bei Euresa aus, als es Anfang Mitte März zum Stopp der weltweiten Reiserei und auch der Kreuzfahrten kam?
Eigentlich waren wir, wie soll man sagen, voll im Saft. Also Januar, Februar als buchungsstärkste Monate, Hauptbuchungssaison, da sind wir wirklich sehr gut ins Jahr gestartet und waren eigentlich voller Tatendrang. Also wir haben uns viel vorgenommen für das Jahr, neue Reedereien hinzuzunehmen, hatten 2, 3 neue Projekte angedacht und ja, eigentlich war jeder darauf eingestellt, also mit wirklich viel Motivation und viel Enthusiasmus einfach durch das Jahr zu gehen, weil wir auch unternehmerisch letztes Jahr sehr viel auf uns geguckt haben, wollten wir dieses Jahr sehr viel wieder nach außen gucken, sehr viel wieder anbieten und ja, dann kam die Notbremse oder der Teppich, der einem unter den Füßen weggezogen worden ist.
Da sah ja dann, wenn ich das mit den meisten Reiseagenturen vergleiche, in der Regel ja so aus, dass es viel Arbeit gab, aber überhaupt kein Geld, beziehungsweise das Geld, das man eingenommen hatte, das ging ja dann zum Teil auch durch Stornos-Rückerstattungen auch wieder raus aus dem Laden.
Das ist tatsächlich, war nicht nur der Fall, sondern ist auch immer noch der Fall. Also wir haben tatsächlich immer noch sehr viel Arbeit, weil einfach sehr viel Stornierung und ja auch Umbuchungsgeschehen da ist. Und ja, Sie sagen es schon richtig. Also verdienen tun wir damit nichts. Ganz im Gegenteil, es ist gerade ein Abfluss da, weil einfach Kosten, Kosten, Kosten entstehen, aber halt kein Geld mehr reinkommt. Und ja, man muss dazu sagen, wir haben am Anfang immer gesagt, okay, wir sind ein Reisevermittler, also ein Intermediär zwischen Veranstalter und Kunde. Deshalb ist eigentlich jetzt genau die Zeit, wo man zeigen kann, warum ein Kunde bei einem eigentlich buchen sollte. Also man fragt ja ganz so oft, warum sollte ich beim Reisebüro buchen und nicht direkt beim Veranstalter? Wir finden, genau jetzt in der Zeit kann man zeigen, warum das ein Vorteil ist, weil man also noch erreichbar ist, weil man eben nicht lange in der Warteschlange hängt, weil wir für 20 Kunden mit dem gleichen Anliegen mit einem Anruf beim Reiseveranstalter die gleiche Sache klären können. Also ein hoher Grad von Effizienz. Aber ja, es ist natürlich super viel Arbeit, deshalb auf der einen Seite eine Chance und ein Potenzial, sich vor dem Kunden zu zeigen, auf der anderen Seite aber natürlich auch, ja, ein Kostenpunkt.
Die Frage aller Fragen ist ja auch, wie lange stehen Sie das jetzt noch durch?
Ja, also da können wir, glaube ich, tatsächlich relativ beruhigt sagen, dass wir die letzten 2, 3 Jahre sehr konservativ gewirtschaftet haben. Ich weiß nicht warum, aber wir haben immer schon gesagt, wir müssen mit Blick so auf ein Costa Concordia-Unglück wir müssen uns die Freiheit erhalten, doch ein paar Monate durchhalten zu können, wenn mal die Branche irgendwie komplett getroffen wird. Es kann immer passieren, weil auch Menschen auf den Schiffen am Werk sind, die Fehler machen können. Und wir haben uns immer gesagt, sowas soll uns halt nicht passieren, dass wir dadurch komplett aus der Bahn geworfen werden. Und davon profitieren wir jetzt. Also wir haben tatsächlich die letzten 2-3 Jahre recht gut gewirtschaftet und auch das Geld nicht wieder mit beiden Händen rausgeschmissen. Und deshalb können wir tatsächlich jetzt einige Monate durchhalten. Und wir haben ja noch unsere Hausbank im Rücken, die uns auch schon zugesagt hat, dass sie uns unterstützen wird, wenn es mal eng werden sollte. Also wir sind guter Dinge, dass wir jetzt auf jeden Fall dieses Jahr keine Probleme kriegen werden.
Das ist ja das Hauptproblem, glaube ich, im Moment im Reisevertrieb, dass sehr, sehr viele Reisebüros sagen, es fließt Geld ab, bereits eingenommenes Geld muss zurückbezahlt werden. Dann tauchte ja zwischenzeitlich auch die Problematik noch auf, dass die Provisionen von Veranstaltern zurückbezahlt werden mussten. Und da die ohnehin nicht so üppig sind, stehen wir das nicht lange durch. Das heißt, sehr, sehr viele Reisebüros, die vielleicht inhaltlich breiter aufgestellt sind, die schauen im Moment, glaube ich, ganz gut in die Röhre.
Ja, definitiv. Und man muss, glaube ich, dafür einfach nochmal verstehen, wie das Geschäftsmodell von einem Reisebüro funktioniert. Man arbeitet heute für den Umsatz von morgen oder sogar erst übermorgen. Das heißt, wenn man jetzt einfach von heute auf morgen den Umsatz rausstorniert bekommt, dann muss man ja einfach das Geld in der Zukunft reinarbeiten, dann nicht nur für das Morgen, sondern auch für das Übermorgen. Und das ist einfach eine Perspektive, die frustriert unglaublich, weil die Touristik sowieso schon sehr margenschwach ist und halt dieses Modell des Handelsvertreters auf Provision Basis für solche Situationen einfach nicht ausgelegt ist. Und das ist, wie soll man sagen, eine ganz, ganz große Schwierigkeit. Wir haben jetzt den Vorteil, dass wir nicht ganz klassisch wie ein Reisebüro aufgestellt sind, sondern, sage ich mal, noch eine IT, eine Redaktion und eine eigene Grafik haben, also einen Agenturbestandteil, den wir jetzt quasi für andere Projekte einsetzen können. Aber, ja klar, andere Reisebüros, die vor allem mit der Reiseberatung am Kunden zu tun haben, die gucken jetzt wirklich in die Röhre, ja.
Es gab ja in den Anfangszeiten ja durchaus auch ganz offiziell Hilfsangebote. Man musste diverse Anträge oder entsetzlich viele Formulare ausfüllen. Haben Sie sowas getan als mittelständischer Betrieb mit rund 30, 32 Mitarbeitern?
Ja, haben wir. Also wir haben uns auf jeden Fall schlau gemacht über unsere Hausbank und die haben uns alle Informationen recht zügig zukommen lassen. Und wir haben tatsächlich auch einen jetzt diese Soforthilfe vom Land in Anspruch genommen, wo wir gesagt haben, alles klar, den Kredit und den Zuschuss nehmen wir mit. Einfach weil wir gesagt haben, das Geld holen wir uns rein, damit wir wieder, das ist quasi ungefähr ein Monat gewesen, den wir uns dadurch nochmal erkauft haben, weil wir gesagt haben, die Perspektive, die wir haben, die geht bis in 2021 rein, also die wir überstehen müssen. Und da müssen wir tatsächlich heute schon dran denken, wie wir bis dahin kommen. Und deshalb haben wir gesagt, ja, die Hilfen, die es gibt, wollen wir in Anspruch nehmen. Und dementsprechend haben wir dann da quasi auch zugesagt oder angefragt.
Ich weiß zwar nicht, ob Peter Altmaier meinen Podcast hört, aber wir können es ja immerhin schon mal versuchen und vielleicht spricht es sich ja trotzdem um. Ihr persönlicher Wunsch und Gruß an unseren Wirtschaftsminister.
Ich würde mir wünschen, dass man nicht, also die Touristik besteht nicht nur aus Großkonzernen und Reiseveranstaltern. Gerade in Deutschland, die ganzen kleinen bis mittelständischen Unternehmen, die fallen in meinen Augen in der Öffentlichkeit gerade komplett hinten runter. Und um es gerade mal ein bisschen provokant auszudrücken, ich glaube sogar, dass es ganz bewusst in Kauf genommen wird, dass sich der Markt da gerade bereinigen soll. Dass deshalb halt auch, wie soll man sagen, keine großen Hilfen in Aussicht gestellt werden, weil man einfach die deutsche Reisevermittlerbranche, Reisebürobranche als kranke Branche ansieht. Und da würde ich mir wünschen, den Blick einfach nochmal viel mehr ins Detail zu richten, das Geschäftsmodell von Reisebüros zu verstehen, den Mehrwert von Reisebüros zu verstehen und da tatsächlich dann vielleicht doch nochmal ein bisschen weiter, wie soll man sagen, rauskommen aus seiner Höhle und den Blick auch auf die Leute wenden und da tatsächlich dann wirksame Hilfe in den Raum stellen und vielleicht am Ende auch nochmal das Handelsvertretermodell einfach mal zu hinterfragen, ob es dafür nicht gelungene Alternativen gäbe.
5 Auszubildende in einem Betrieb von etwas über 30 Mitarbeitern, das ist ja schon sehr wagemutig.
Ja, was heißt wagemutig? Also wir haben mit den ersten 2 Azubis sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht und wir haben sehr viele Anfragen gehabt. Und dementsprechend haben wir dann halt überlegt, okay, wie soll man sagen, wir sind ein sehr junges Team, im Altersschnitt deutlich unter 30, oder nicht deutlich, aber 28, 29 in der Ecke. Und ja, wir haben halt gesagt, okay, wollen wir das auch so weitermachen? Weil wir, und das ist das andere große Thema in der Touristik, Fachkräftemangel, weil wir gesagt haben, wir wollen uns perspektivisch unsere Leute, unsere Fachleute halt wirklich selber dann auch heranziehen und ausbilden. Und dementsprechend haben wir gesagt, okay, wir wollen auch viele Ausbildungsplätze schaffen. Ob es wagemutig ist, das wird sich jetzt im Nachhinein wahrscheinlich auch herausstellen. Also es war bisher eigentlich für uns doch eigentlich immer eine ganz gute Sache.
Mhm. Nun tut sich ja einiges in Sachen Öffnung. Ich befürchte, dass Kreuzfahrten vermutlich erst recht spät wieder freigegeben werden. Gab die Meldung von Carnival Cruises, also dem Großkonzern, zu dem ja nun auch Costa und AIDA im weitesten Sinne gehören, dass also zumindest Carnival als Eigenreederei erst am 1. August wieder starten will. Das ist jetzt nun ein Markt, der ist, glaube ich, relativ weit weg von Deutschland, weil hauptsächlich damit amerikanische Kunden bedient werden. Wie ist denn die Perspektive eigentlich? Gibt es, Sie sind ja dichter an den Reedereien dran, eigentlich die Überlegung, wann können wir wieder anfangen bei denjenigen, die das Produkt herstellen und letztendlich auch durchführen?
Ja, also was die Amerikaner machen, das muss man, glaube ich, immer, wie soll man sagen, mit dem amerikanischen Filter betrachten. Die sind da etwas anders gepolt als wir Deutsche. Deshalb spreche ich jetzt gerade einfach mal über die deutschen Reedereien, wo wir auch näher dran sind. Und da ist tatsächlich, wie soll man sagen, die Herangehensweise, man kann sich eigentlich nicht erlauben, jetzt einfach im Juli zu sagen, kommt aufs Schiff und man hat dann irgendwie wieder einen Corona-Fall, dann, ja, mal mit salopp gesagt, kann man die ganze Strategie direkt in die Tonne kloppen. Deshalb muss man schon mit sehr viel Bedacht rangehen, auch gerade, weil die Kunden ja auch sehr sensibilisiert sind. Und ja, man ist, glaube ich, auch bei den Reedereien schon sehr realistisch. Also man weiß, dass es dieses Jahr kein goldenes Jahr wird. Ganz im Gegenteil, man kann froh sein, wenn es überhaupt Abfahrten gibt dieses Jahr, wo auch dann nennenswerte Umsätze noch passieren sollten. Was halt wirklich ein ganz großes Thema sein wird, ist, wie man konkret in der Praxis in der Zukunft mit dem Thema umgeht. Weil man hat natürlich auf Kreuzfahrtschiffen sowieso schon hohe Hygienevorschriften, aber man hat halt trotzdem immer noch viele Leute an Bord. Man hat, wie soll man sagen, Hotspots wie Aufzüge oder Buffet-Restaurants, wo man einfach sich was überlegen muss. Und da werden die Reedereien jetzt zunehmend kreativ. Das habe ich zumindest im Gefühl. Man muss auch dazu sagen, die Reedereien waren bis vor kurzem oder sind es ja noch sehr damit beschäftigt, ihre Crew nach Hause zu bringen, die Schiffe irgendwo auf Rede zu setzen und ja, die Kundenanliegen abzuwickeln, sodass die Kapazitäten sich jetzt, sagen wir schon, mit der Zukunft zu beschäftigen, noch gar nicht so groß waren, wie man es jetzt vielleicht zu meinen scheint.
Jetzt haben wir schon ziemlich ausführlich über die Nöte der Branche geredet. Ihr bei Euresa habt aber trotz der schon beschriebenen Probleme den Kopf nicht in den Sand gesteckt, sondern euch etwas einfallen lassen. Auf den ersten Blick klingt das wie vieles, was im Moment virtuell durch die digitale Welt schwirrt. Wegträumen.de ist das Zauberprodukt. Was steckt in der Seite und was macht sie so außergewöhnlich?
Der Hauptgedanke bei wegträumen.de ist eigentlich, viele Komponenten zusammenzubringen in einer Idee oder auf einer Plattform. Wir saßen vor 4-5 Wochen wirklich hier zusammen, also Johannes, mein Mitgründer und ich, und wir haben halt gesagt, den Kopf in den Sand zu stecken macht keinen Sinn. Eher die Köpfe zusammenstecken und überlegen, wie es weitergehen kann. Und gerade dadurch, dass wir diesen Agenturbestandteil im Team haben, mit der IT, der Grafik und unseren Schreiberlingen, haben wir gesagt, wie können wir die jetzt gewinnbringend einsetzen? Und gleichzeitig aber, wie soll man sagen, unseren Auftrag, unsere Leidenschaft erfüllen, nämlich Kunden ein Urlaubserlebnis zu verschaffen. Weil wir gesagt haben, wir machen das gerne, unsere Kunden lieben uns dafür oder mögen uns dafür und deshalb wollen wir das auch versuchen, weiterhin zu stemmen. Und dann kam die Idee, alles klar, lass uns das dann auf virtuellem Wege machen, sodass es dann vielleicht langfristig uns hilft, nicht nur die Leute physisch auf Reisen zu schicken, sondern auch virtuell und jetzt mal um ganz weit zu spinnen, eine kleine Vision kann man es vielleicht nennen, ist es vielleicht tatsächlich so, die Reiseberatung ins 21. Jahrhundert zu holen, dass man gar nicht mehr unterscheidet zwischen im Urlaub sein und zu Hause sein, sondern dass man eigentlich die ganze Zeit vom Kopf her, deshalb auch unser Slogan, der Urlaub beginnt im Kopf, vom Kopf her immer im Urlaub sein kann. Und wenn es nur mal gerade für 5 Minuten ist, um sich wegzuträumen. Mhm. Und ganz technisch gesehen haben wir da viele Ideen, die wir sowieso schon hatten, zusammengebracht. Eine davon ist, wir sind davon überzeugt, dass es so viele Menschen gibt, die Hunderte, wenn nicht sogar Tausende von Urlaubsfotos auf ihren Handys und Kameras haben, die kein zweites oder drittes Mal angeschaut worden sind, die aber eigentlich wunderschön sind, die es lohnt, wieder herauszuholen. Und wir wollen quasi mit der Plattform es ermöglichen, dass man mit alten Urlaubsfotos sich selber einfach nochmal zurückträumt in seinen Urlaub nach dem Motto, ach, wo war ich denn da? Und das war ja schön. Aber auch anderen dann mit diesen Fotos die Möglichkeit ergibt, mal sich da hinzudenken, hinzuträumen, wo man selber noch nicht war, aber wo andere schon gewesen sind. Und ja, somit auch Inspiration zu liefern. Und die Plattform soll quasi so für die wir nennen es tatsächlich die Community, so eine Plattform werden, wo die einen quasi mit ihren Fotos den anderen es ermöglichen, sich wegträumen zu können. Und das natürlich dann immer im Kreislauf.
Virtuelles Reisen, das ist ja bei ganz, ganz vielen Anbietern erstmal als Werbung gedacht. Ich höre jetzt schon raus, das ist letztendlich eigentlich ein bisschen mehr. Nichtsdestotrotz kriegt man ja auf den ersten Blick schon den Eindruck, das Ganze zielt natürlich auf Neubuchungen.
Was heißt Neubuchung? Also im Endeffekt, wir sind ein Unternehmen. Da braucht man nicht drum herum zu reden. Deshalb, wir müssen auch irgendwie gucken, dass das, was wir machen, im Endeffekt jemandem es wert ist, zu bezahlen. Im Endeffekt versuchen wir aber tatsächlich immer einen Mehrwert zu schaffen. Und wenn wir dann merken, die Leute sehen den Mehrwert und sind auch bereit dafür zu bezahlen, dann sind wir natürlich auch dann so weit, dass wir sagen, okay, wir müssen ja uns dann auch dann irgendwie unser Brot verdienen, dass wir da ein Preisschild dranhängen. Dementsprechend langfristig ist sie tatsächlich auf der einen Seite wirklich als Mehrwert gedacht für unsere Kunden, weil sie wirklich dann im Idealfall von zu Hause, von der Couch aus neue Inspiration bekommen und auf der anderen Seite aber auch quasi für uns als weiteres Produkt und vielleicht sogar das zentrale Produkt in der Zukunft, sodass wir vielleicht in 3-4 Jahren zurückblicken und denken, hey, ohne Corona hätten wir das nie, wären wir das nie angegangen und wie soll man sagen, haben damit ein ganz neues Kapitel bei uns in der Firmengeschichte aufgemacht.
Ja, ich war ja mal auf der Seite ein bisschen unterwegs. Da tauchen ja auch Sachen auf, die zumindest auf den ersten Blick so gar nichts mit Kreuzfahrt und Schiffen zu tun haben. Man ist vielleicht auf der Ostsee unterwegs, man hat den Hafen Stockholm in irgendeiner Form inhaliert und dann tauchen aber auch durch die Zulieferung derjenigen, die Bilder hochladen, zum Beispiel diese wahnsinnig leckeren Zimtschnecken, die es überall in Schweden zu kaufen gibt, auf, die wirklich so gut zur Kaffeepause, zur Fika schmecken. Ist das auch so ein bisschen die Erzeugung von virtueller Sehnsucht, die dann ins Echte umschlagen kann und auch soll?
Genau das ist es, genau das ist es. Also Thema Kreuzfahrt kommt daher, dass wir halt als Kreuzfahrtvermittler den Zugang zu dem Thema haben. Aber Sie haben es schon ganz richtig gesagt, die Plattform soll perspektivisch eigentlich für jeden geeignet sein und genau diese kleinen Momente hervorheben und eine Plattform bieten, um sich darüber auszutauschen. Authentische, reale Urlaubserlebnisse, wie eben die leckere Süßigkeit oder der Straßenkünstler, den man gesehen hat, das Graffiti irgendwo an der Ecke, was man gesehen hat, wo dann quasi auch über einen Kommentar oder eine Feedback-Funktion andere fragen können, hey, wo war das denn und hast du dafür irgendwie einen Tipp oder kannst du mir sagen, wo du das gefunden hast, um eben auch ein Stück weit wegzukommen von diesen stilisierten Katalogbildern und wie soll man sagen, vorgefertigten Urlaubsvorstellungen, die es ja dann doch zuhauf gibt, sondern wirklich zu authentischen Urlaubserlebnissen von Reisenden für Reisende. Also wir im Endeffekt wieder nur in der Mittlerrolle, in der Zwischenposition, aber das im Endeffekt User anderen Usern den Urlaub schmackhaft machen und das ist tatsächlich so der Grundgedanke.
Kann jeder mitmachen?
Ja, genau. Also es ist einfach eine offene Plattform. Einfach wegträumen.de eingeben, ob mit Umlaut oder ohne, sollte zum gleichen Ziel führen. Und sie ist auch anfänglich einfach komplett kostenfrei. Das heißt, man kann ohne Registrierung mitmachen. Wenn man allerdings selber posten will oder mal eine Rückfrage stellen will, muss man sich registrieren. Auch das ist kostenfrei. Wir sind natürlich irgendwann darauf bedacht, dass man vielleicht dem einen oder anderen mal ein Angebot macht. Dann sagt hier, wenn du in Schweden surfst, dass du dann hier eine Ferienwohnung, ein Hotel oder sowas in Schweden findest. Aber nein, die Nutzung grundsätzlich von der Plattform ist im ersten Moment kostenfrei.
Was habe ich davon, wenn ich mitmache?
Wir clustern das so in so 3 Teile. Also befinde ich mich gerade irgendwie vor der Reise und ich habe noch gar keine Idee, wo ich hin will. Dann ist das quasi die klassische Möglichkeit, sich einfach virtuell einfach mal Inspiration reinzuholen. So wie man früher im Katalog geblättert hat oder mal bei Google was eingegeben hat oder vielleicht sich von Freunden was empfohlen bekommen hat, kann das quasi so eine Inspirationsquelle sein. Dann soll es perspektivisch vor der Reise, aber nach der Buchung oder vielleicht sogar während der Reise auch eine Art Planungstool sein. Das heißt, ich sitze beispielsweise am Kreuzfahrtschiff morgens im Frühstück, bin gerade irgendwie in Stockholm im Hafen, habe keinen Ausflug gebucht und habe mein Handy dann in der Hand, was könnte ich denn heute machen? Und gehe dann quasi rein in den Hafen und sehe dann, okay, hier, da könnte ich hin, da könnte ich hin, da könnte ich hin und kann mir quasi darüber auch so ein bisschen mein Tagesprogramm gestalten. Und zusätzlich noch, wenn ich dann meine Fotos poste, das kommt jetzt alles noch als zusätzliche Features, auch quasi den Link meinen Freunden und Bekannten schicken und die können mir damit sozusagen live folgen. Also einfach, wenn ich will, dass meine Freunde und Bekannte einfach mitkriegen, wo ich bin, dann kann ich das auch über die Plattform darstellen. Und der dritte Aspekt ist nach der Reise. Heißt, wenn ich jetzt quasi frisch aus dem Urlaub wiedergekommen bin und einfach schöne Fotos gemacht habe oder Impressionen habe, die ich teilen möchte, dann kann ich das auf der Plattform machen und die Fotos hochladen und dann zum Beispiel auch wie ein Album anlegen, ein Logbuch, wo ich dann quasi meine Reise schön dargestellt habe mit allen Fotos. Und den Link kann ich dann auch meinen Freunden schicken, um einfach die Urlaubsimpressionen zu teilen. Und eine kleine Überraschung, da arbeiten wir noch dran. Es soll zukünftig honoriert werden, wenn man quasi Fotos hochlädt und auf der Plattform aktiv ist, sodass man dann wiederum durch die Aktivität auf der Plattform sich zukünftigen Urlaub wieder refinanzieren kann.
Aber immerhin erinnert mich das bei den Fotos, die ich mir angeschaut habe, so ein bisschen an ein Reise- oder auch Kreuzfahrten-Instagram. Also Lust erzeugen hauptsächlich durch Bilder.
Genau, also es ist eine Art Instagram, wie soll man sagen, mit einer etwas intelligenteren Datenbank im Hintergrund für Kreuzfahrer, weil wir die Möglichkeit bieten, über unseren Cruise Picker sich quasi ganz konkrete Abfahrten rauszusuchen. Also es sind alle AIDA-Reisen und alle Mein Schiff-Reisen hinterlegt in der Datenbank, sodass man sich seine Reise, die man mal gemacht hat oder die man machen will, raussucht und dann quasi die Häfen herausgespielt werden, auch in der Reihenfolge, und dann die Bilder dementsprechend noch zugeordnet werden, sodass man einfach wirklich sagen kann, hey, ich war doch damals da und da, und dann kann man sich die Reise, wie soll man sagen, nochmal rückblickend anschauen, oder aber ich will da und da hin, was gibt's denn da? Dann suche ich mir genau die Reise raus und weiß auch ganz genau, die Häfen fahre ich ab und genau das gibt's da.
Ich lerne ein bisschen daraus, Werbung ja, Community ja auch, Forum, also würden Sie sich auch auf deiner Seite Kritik abarbeiten, versuchen zu beantworten, weil das ist ja dann nochmal eine ganz andere Dimension.
Also wir sind grundsätzlich sehr, sehr offen, was Kundenfeedback angeht. Genauso wird die Seite nämlich jetzt gerade auch weiterentwickelt. Wir sind extra vor 4 Wochen mit einer Version 1.0 online gegangen, die bei weitem noch nicht fertig ist, so wie wir sie uns vorstellen würden, weil wir gesagt haben, wir wollen auf Basis vom User-Feedback die Seite entwickeln und das Produkt sozusagen weiterentwickeln. Und da sind auch schon einige Dinge eingeflossen. Community-Gedanken mit dem Austausch, den soll es definitiv geben, auch in Form eines Forums. Die Sache beim Forum ist tatsächlich einfach die, ein Forum muss moderiert sein. Ne? Also man weiß es ja, dass, wie soll man sagen, nicht nur in den sozialen Medien, sondern auch in vielen Foren es sehr viel einfach Mist gibt, der gepostet wird, und dass man da zumindest reagieren können muss. Und da müssen wir einfach schauen, weil da fehlen uns noch die Erfahrungen, dass wir das aufgebaut kriegen. Aber wir würden gerne auch, das ist ja der Gedanke dahinter, die Plattform dort bieten, dass die Leute sich zum Beispiel über ganz bestimmte Ziele oder ganz bestimmte Routen halt austauschen können, dass zum Beispiel sie auch wissen, hey, ich bin an dem und dem Datum auf dem und dem Schiff, wer ist denn noch da? Und dann automatisch in dem Forum jeder, der quasi diese Reise als seine angegeben hat, auch quasi den Weg in diese Gruppe findet, um zu sehen, ah, guck mal, hier gibt es Neuigkeiten, und wir dann später auch Informationen reinfließen lassen können, der Hafen fällt aus, das Schiff wird umgeroutet, der und der Anflug funktioniert nicht, dass wir einfach da dann auch eine Möglichkeit haben, Informationen bereitzustellen, die wiederum einen Mehrwert für die Reisenden darstellen.
Zum Abschluss noch mal ein bisschen zurück ins Geschäft. Jetzt stürzt sich ja alles auf den Deutschlandtourismus, weil dort wahrscheinlich zuerst die Grenzen aufgehen. Wir kriegen das in diesen Tagen ja akut mit.
Ich denke, der Deutschlandtourismus wird dieses Jahr, sage ich mal, die tragende Säule sein, wenn es eine tragende Säule gibt, oder zumindest die Hauptsäule sein. Ich setze ja noch ein bisschen darauf, dass tatsächlich die touristikstarken Länder wie Kroatien, Griechenland, vielleicht auch Italien und Spanien, wenn sie jetzt die Krise einigermaßen in den Griff kriegen, tatsächlich auch ein großes Interesse daran haben, die deutschen Urlauber zu sich zu holen. Und dass man dann vielleicht, also wirklich ganz vielleicht, da auch die ein oder andere Kreuzfahrt noch platziert bekommt. Aber wie eben schon gesagt, dass dieses Jahr jetzt noch ein großer Umsatz gemacht wird, das glaube ich eher nicht.
Seetouristiker sprechen ja auch ganz gern zum Einstieg auch von Deutschlandkreuzfahrten. Da sind die Routen ja nicht so wahnsinnig groß und die Variationen. Aber für eine Route Emden, Bremerhaven, Cuxhaven, Hamburg, Kiel, Warnemünde und wieder zurück?
Also ich persönlich würde sie machen, definitiv. Deshalb, ja, ich glaube, es gibt einen Markt. Der kann aber einfach nur ein, wie soll man sagen, Brückenmarkt sein oder für eine gewisse Zeit halt herhalten, wo die Leute einfach dann 3 Monate das Schiffsgefühl, darum geht es ja vielen, das Schiffsgefühl halt erleben können. Und auf lange Sicht, glaube ich, muss doch immer so ein bisschen noch was mit etwas mehr Pep dabei sein. Deshalb, auf lange Sicht glaube ich nicht, dass das jetzt ein großes Potenzial hat.
Wird die Nach-Corona-Reisewelt insgesamt und vielleicht auch bei Kreuzfahrten eine andere sein?
Definitiv, davon gehe ich aus. Ich glaube nicht, dass weniger gereist wird. Ich glaube, dass halt anders oder vielleicht auch bewusster gereist wird. Das ist halt so ein bisschen gerade der Blick in die Glaskugel. Ich glaube, vielen Menschen wird nicht nur im Berufsleben gerade klar, dass man gar nicht so viel hin und her hetzen muss, so und so viel hin und her fliegen und auch 1000 Kilometer mit dem Auto fahren muss, sondern dass es, sage ich mal, auch kürzere Strecken, nähere Strecken, lokaler Tourismus sein kann. Und ich denke schon, dass da ein Trend hingeht. Ich kann aber zum Beispiel auch für meine Generation sprechen, der Reisehunger, die Welt zu sehen, der ist schon sehr groß. Also ich habe glücklicherweise schon viel sehen dürfen und ich weiß auch aus unserem Team, hier ist noch sehr viel, wie soll man sagen, Lust darauf, die Welt zu sehen. Und ich glaube, es erholt sich dann auch und dann werden auch die Fernziele, die Fernreisen doch wieder stark kommen. Und ich denke auch, dass in dem Zusammenhang die Kreuzfahrten wieder stark anziehen werden, weil wir kommen ja aus einer Nische. Die Kreuzfahrten sind ja den Gesamttourismus betrachtet noch eine Nische und die Nischenpositionen werden sie auf jeden Fall noch ausbauen können. Deshalb, ja, ich gehe davon aus, dass auf jeden Fall die Touristik anders sein wird, aber sich wieder erholen wird.
Die ökologisch Interessierten und Engagierten sagen ja gerne auch mal, Kreuzfahrten ist Umweltscheiße. Auf der anderen Seite gibt es auch durchaus vernünftige Menschen, die im Moment raten, zu sagen, lasst uns Shutdowns und Closedowns dazu verwenden, auch mal drüber nachzudenken, neben den ganzen wirtschaftlichen Problemen, wie man Reisen und vielleicht ja auch Kreuzfahrten ökologischer gestalten kann. Gibt es dafür wirklich eine Chance oder werden die Reedereien in den nächsten Jahren erstmal damit beschäftigt sein, hauptsächlich erstmal wirtschaftlich wieder auf die Beine zu kommen?
Da gibt es definitiv eine Chance für. Ich muss auch sagen, da muss man immer ein bisschen die Pauschalkeule auseinandernehmen, weil wenn man sagt, die Kreuzfahrten, ich finde, es macht einen großen Unterschied, ob man zum Beispiel deutschsprachige Reedereien oder deutsche Reedereien und amerikanische Reedereien anguckt. Amerikanische Reedereien gehe ich ganz klar mit, was die da machen, das ist alles andere als schön. Und die, ja, wie soll man sagen, beschäftigen sich auch einfach nicht mit dem Thema. Die deutschen Reedereien, die haben das verstanden. Da kann man, glaube ich, doch guten Gewissens sagen, die haben das verstanden. Gerade wenn man überlegt, so eine AIDA Nova mit der LNG-Technologie, die jetzt vor 2 Jahren in Dienst gestellt worden ist, die Entscheidung ist ja nicht erst vor 3 Jahren gefallen, so ein Schiff zu bauen. Die Entscheidung ist ja vor, ich schätze mal, ungefähr 7 bis 10 Jahren gefallen, zumindest mal anzudenken, wie geht man in die Entwicklung dieser Technologie rein. Und dieser Grundgedanke, dass es eigentlich nur grün funktionieren kann, der ist definitiv vorhanden. Natürlich ist es wie in jedem Unternehmen oder überall in der Wirtschaft, es wird vor allem auf die Zahlen geguckt, vor allem kurzfristig, aber langfristig wird definitiv auch erkannt, dass es ohne diesen Trend nicht geht. Ich bin, wie soll man sagen, tatsächlich so ein bisschen aufgeregt, weil ich davon überzeugt bin, wenn man 2030, 2035 von einer weitestgehend emissionsneutralen Kreuzfahrt spricht, vielleicht auch kleinen Expeditionsschiffen mit guten Batteriesystemen und so weiter, dann ist die Schiffsreise, die Kreuzfahrt, der Kreuzfahrturlaub eine der reizvollsten Urlaubsformen, die es überhaupt gibt. Die Technologie muss noch kommen, die Technologie muss sich noch entwickeln, aber diese Vision zu wissen, dass es vielleicht in 10, 15 Jahren soweit sein könnte, finde ich phänomenal. Finde ich beim Fliegen genauso phänomenal. Wenn man sich vorstellen würde, dass man irgendwie emissionsneutral fliegen könnte, genial. Deshalb, ich setze da ganz auf die technologische Entwicklung und hoffe auch, dass es irgendwie mal an diesen Punkt kommt. Weil das Reisen sollte niemals aufhören. Das Reisen sollte man den Leuten nicht nehmen.
Wie wird es mit EURESA weitergehen?
Also es wird definitiv weitergehen. Wir sind eigentlich sehr positiv gestimmt, dass wir, wenn es wieder losgeht, ob es jetzt Ende dieses Jahres, Anfang nächsten Jahres oder vielleicht auch erst Sommer nächsten Jahres, dass wir dann einen Großteil so weitermachen können wie bisher. Also für unsere Kunden da sein, die aufs Schiff wollen. Dazu wird es aber definitiv einen neuen Teil von EURESA geben. Also, dass wir jetzt diese Zeit nutzen können für wegträumen.de und noch 2, 3 andere Projekte, das werden wir nicht einfach wieder aufgeben, sondern das werden wir beibehalten. Heißt, wenn man jetzt mal so den Blick aufs nächste Jahr wirft, es wird das klassische EURESA-Reisen geben mit seinem Kreuzfahrtvermittlergeschäft, aber zusätzlich noch ein stärker virtuell vertretenes EURESA-Reisen.
Ich wünsche Ihnen und EURESA alles Gute und danke für das Gespräch.
Ich bedanke mich auch, Herr Edelmann. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
Gerade als Außenstehender staunt man immer wieder, was geht und gehen kann. Und mit dem Wissen der EURESAs kann man auch mit gutem Gehwissen Kreuzfahrten verkaufen. Wir werden uns mit den nächsten Ausgaben ebenfalls wieder dem Reisen zuwenden. Wenn bald was geht, dann sollen doch auch ein paar konkrete Reisetipps dabei sein. Deshalb wartet in der nächsten Ausgabe ein schönes Deutschland-Thema, das Genießen ermöglicht, sogar mit mindestens 1,50 Meter Sicherheitsabstand. So long und auf bald!